Und Gerda ging weiter. Sagte das Schneeglöckchen. Zwischen den Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedliche kleine Mädchen sitzen darauf und schaukeln. Die Kleider sind weiß wie der Schnee. Lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten. Aus einer Tonpfeife pusten sie Seifenblasen. Die Schaukel geht und die Blasen steigen mit schönen wechselnden Farben empor. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiel und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht, ein kleiner schwarzer Hund, leicht wie die Blasen, will mit in die Schaukel. Sie fliegt, der Hund fällt, bellt und ist böse. Er wird geneckt, die Blasen bersten. Ein schaukelndes Brett. Ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang.
Es ist möglich, dass es hübsch ist, was du da erzählst, aber du sagst gar nichts von Kai, sprach Gerda zu dem Schneeglöckchen.
Enttäuscht stellte sie fest, dass auch die Blumen ihr nicht helfen konnten, obwohl sie plötzlich ihre Sprache verstand. Sie lief traurig an das Ende des Gartens, und als sie umherblickte, war draußen der Sommer vorbei, und der Herbst eingezogen. Das konnte man in dem schönen Zaubergarten gar nicht bemerken, wo immer die Sonne schien und Blumen aller Jahreszeiten blühten.
»Oh je, wie habe ich mich verspätet«, sagte Gerda. »Es ist ja Herbst geworden«, und sie lief aus dem Garten fort. Aber ihre kleinen Füße wurden wund und müde. Ringsumher sah es kalt und rau aus.
We'll be right back. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten mit der Geschichte des Pferderennens von Sankt Petersburg.
Die vom Rennen erschöpften, schweißnassen Pferde wurden von Stallburschen nach Hause geleitet, und für das bevorstehende Rennen trafen nacheinander die neuen ein, frische, größtenteils englische Pferde, in den Kopfkappen und mit ihren aufgebundenen Bäuchen sonderbaren Riesenvögeln gleich. Rechter Hand wurde die bauchenge schöne Fru Fru auf und ab geführt, die ihre elastischen und ziemlich langen Kötengelenke wie auf Sprungfedern aufsetzte. Unweit davon wurde dem breitohrigen Gladiator die Satteldecke abgenommen. Die gewaltigen, hinreißenden, vollkommen harmonischen Formen des Hengstes mit der wundervollen Kruppe und den ungewöhnlich kurzen, unmittelbar über den Hufen sitzenden Kötengelenken zogen unwillkürlich Wronskis Aufmerksamkeit an. Er wollte zu seiner Stute gehen, doch wieder hielt ihn ein Bekannter auf. »Ah, da ist Herr Karenin«, sagte der Bekannte während ihres Gesprächs. »Sucht seine Frau. Sie ist jedoch im mittleren Pavillon. Haben Sie sie gesehen?« »Nein, habe ich nicht«, erwiderte Wronski. Und ohne sich überhaupt zum Pavillon umzusehen, in dem Karenina sitzen sollte, ging er zu seiner Stute. Wronski hatte noch nicht recht den Sattel überprüft, für den er noch etwas anordnen musste. Da wurden die Reiter schon zum Pavillon gerufen, um die Startplätze auszulosen und für den Start registriert zu werden. Mit ernsthaften, strengen, viele mit bleichen Gesichtern versammelten sich die 17 Offiziere am Pavillon und zogen Nummern. Wronski fiel Nummer 7 zu. Schon hieß es: Aufsitzen! Da Wronski fühlte, dass er mit den anderen Reitern das Zentrum war, auf das alle Augen sich richteten, begab er sich in dem angespannten Zustand, der ihn gewöhnlich langsam werden ließ und ruhig in den Bewegungen, zu seiner Stute. Kort hatte zur Feier des Rennens sein Paradegewand angelegt, einen schwarzen, zugeknöpften Rock, ein Stehkrägelchen, das ihm die Wangen stützte, dazu einen runden schwarzen Hut und Kanonenstiefel. Er war wie immer ruhig und gesetzt und hielt das Pferd, davorstehend, selbst an beiden Zügeln. Fru Fru zitterte weiterhin wie im Fieber. Ihr Auge voll Feuer schielte auf den näher kommenden Wronski. Wronski schob einen Finger unter den Sattelgurt. Die Stute schielte stärker, bleckte die Zähne und legte ein Ohr an. Der Engländer krauste die Lippen. Er wollte damit belächeln, dass seine Sattelung überprüft wurde. »Sitzen Sie auf, dann sind Sie weniger erregt.« Wronski blickte sich ein letztes Mal nach seinen Konkurrenten um. Er wusste, dass er sie beim Reiten nicht mehr sehen würde. Zwei ritten schon zu der Stelle, von wo sie starten mussten. Galzin, einer der gefährlichen Konkurrenten und Wronskis Freund, hatte seine liebe Not mit seinem braunen Hengst, der ihn nicht aufsitzen ließ. Ein kleiner Leibhusar in engen Reithosen galoppierte vorüber wie ein Kater über der Kruppe gebuckelt, da er es den Engländern nachtun wollte. Graf Kusavlev saß bleich auf seiner Vollblutstute aus dem Grabowski-Gestüt. Ein Engländer führte sie am Zaum. Wronski und alle seine Kameraden kannten Kusavlev und wussten insbesondere um seine schwachen Nerven und seinen grauenhaften Ehrgeiz. Sie wussten, dass er vor allem Angst hatte. Auch Angst, ein Armeepferd zu reiten. Jetzt aber, eben weil ihm graute, weil die Leute sich das Genick brachen und bei jedem Hindernis ein Arzt stand, eine Lazarettfuhre mit aufgenähtem Kreuz und barmherziger Schwester, hatte er sich zum Reiten entschlossen. Ihre Blicke trafen sich, und Wronski zwinkerte ihm herzlich und aufmunternd zu. Einen nur sah er nicht, den Hauptkonkurrenten, Machotin auf Gladiator.
»Hasten Sie nicht«, sagte Kort zu Wronski. »Und denken Sie an eins. Sie sollten sie vor den Hindernissen nicht zurückhalten und nicht treiben. Lassen Sie sie machen, wie sie will.«
»Gut, gut«, sagte Wronski und griff nach den Zügeln.
»Wenn möglich, gehen Sie in Führung. Aber lassen Sie bis zum letzten Augenblick den Mut nicht sinken, auch wenn Sie hinten sein sollten.«
Bevor die Stute sich rühren konnte, hatte Wronski mit einer gewandten und starken Bewegung den Fuß in den stählernen, schartigen Steigbügel gesetzt und schwang seinen durchtrainierten Körper leicht und fest in den lederknarzenden Sattel. Er schob den rechten Fuß in den Steigbügel, ordnete mit geübtem Griff zwischen den Fingern die Doppelzügel und Kort ließ los. Als wüsste sie nicht, mit welchem Fuß zuerst auftreten, zog Fru Fru mit ihrem langen Hals die Zügel straff, und setzte sich wie auf Sprungfedern in Bewegung, wiegte den Reiter auf ihrem geschmeidigen Rücken. Kord beschleunigte den Schritt, kam hinterher. Die erregte Stute suchte bald von der einen, bald der anderen Seite durch straff Ziehen der Zügel den Reiter zu täuschen, und Wronski setzte vergeblich Stimme und Hand ein, um sie zu beruhigen. Auf dem Weg zu der Stelle, von wo sie starten sollten, kamen sie schon am gestauten Fluss vorbei. Viele der Mitreitenden waren vor ihm, viele hinter ihm, als Wronski plötzlich hinter sich ein Pferd durch den Morast galoppieren hörte und ihn überholte Machotin, auf seinem weißfußigen, breitohrigen Gladiator. Machotin lächelte, zeigte seine langen Zähne, aber Wronski warf ihm einen bösen Blick zu. Er konnte ihn sowieso nicht leiden, hielt ihn jetzt für seinen gefährlichsten Konkurrenten und ihn verdroß, dass er vorbeigesprengt war und seine Stute in Wallung gebracht hatte. Frufru warf das linke Bein zum Galopp vor und machte zwei Sprünge, und verärgert über die angezogenen Zügel fiel sie in stoßenden Trab, der den Reiter hochwarf. Kord blickte ebenfalls unwillig, und fast rannte er im Passgang hinter Wronski her. 25. Insgesamt ritten 17 Offiziere. Das Jagdrennen sollte auf dem großen, 4 Werst langen elliptischen Parcours vor dem Pavillon stattfinden. Auf diesem Parcours waren 9 Hindernisse errichtet. Der Fluss, ein großes, 2 Arschin hohes, festes Gatter unmittelbar vor dem Pavillon, ein trockener Graben, ein Wassergraben, ein Berg, eine irische Bank, eines der schwierigsten Hindernisse, bestehend aus einem mit Reisern besteckten Wall, hinter dem für das Pferd unsichtbar noch ein Graben lag, so dass das Pferd beide Hindernisse zugleich überspringen musste oder sich das Genick brach, dann noch 2 Wassergräben und ein trockener. Und das Rennen endete gegenüber dem Pavillon. Es begann jedoch nicht auf der Ellipse, sondern 100 Saschen seitwärts davon. Und auf diesem Abschnitt lag das erste Hindernis, der 3 Arschin breite, gestaute Fluss, den die Reiter nach Gutdünken überspringen oder durchwaten konnten. 3-mal hatten die Reiter sich schon in einer Linie ausgerichtet, aber jedes Mal drängte sich ein Pferd vor und sie mussten sich erneut aufstellen. Oberst Sestrin, ein versierter Starter, wurde schon ärgerlich, bis er schließlich beim 4. Mal »Ab!« rief und es ging los. Alle Augen, alle Ferngläser waren der bunten Schar der Reiter zugewandt, während sie sich ausrichteten. »Sie starten! Sie reiten!« war nach der erwartungsvollen Stille von allen Seiten zu hören. Menschengruppen wie einzelne Zuschauer rannten nun von Ort zu Ort, um besser zu sehen. Gleich in der ersten Minute zog sich die kompakte Schar der Reiter auseinander. Zu sehen war, wie sie sich zu zweit, zu dritt und einer nach dem anderen dem Fluss näherten. Den Zuschauern kam es vor, als ritten sie alle gemeinsam. Für die Reiter jedoch gab es Sekundenunterschiede, die große Bedeutung für sie hatten. Die erregte und zu nervöse Frufru hatte den ersten Moment verpasst. Einige Pferde stürmten vor ihr los. Aber noch bevor sie den Fluss erreichten, hatte Wronski, der mit aller Kraft das sich auf die Zügel legende Pferd zurückhielt, mit Leichtigkeit 3 überholt. Und vor ihm war nur noch Machotins Fuchs Gladiator, dessen Gruppe unmittelbar vor Wronski gleichmäßig und leicht den Takt schlug, und vorneweg noch die hinreißende Diana, die den mehr toten als lebendigen Kusavlev trug. Während der ersten Minuten hatte Wronski weder sich noch die Stute im Griff. Bis zum ersten Hindernis, dem Fluss, konnte er die Bewegungen der Stute nicht lenken. Gladiator und Diana kamen gleichzeitig an. Und fast im selben Moment, hopp, hopp, stiegen sie hoch über den Fluss und flogen auf die andere Seite. Unmerklich, wie im Flug, schwang sich hinter ihnen Frufru in die Höhe. Aber gerade als Wronski sich in der Luft fühlte, erblickte er fast unter den Beinen seines Pferds Kusavlev, der sich samt Diana auf der anderen Flussseite am Boden wälzte. Kusavlev hatte nach dem Sprung die Zügel gelockert. Das Pferd war mit ihm gestürzt, Hals über Kopf. Diese Einzelheiten erfuhr Wronski erst später. Jetzt sah er nur, dass genau dort, wo Frufru die Beine aufsetzen musste, ein Bein oder der Kopf Dianas sein könnte. Aber Frufru spannte wie eine fallende Katze im Sprung Beine und Rücken an, und an dem Pferd vorbei jagte sie weiter. »Oh, meine Liebe«, dachte Wronski. Nach dem Fluss hatte Wronski die Stute völlig im Griff, und hielt sie nur zurück, da er beabsichtigte, das große Gatter hinter Machotin zu überspringen und erst auf der nächsten hindernislosen Strecke von vielleicht 200 Saschen zu versuchen, ihn zu überholen. Das große Gatter stand unmittelbar vor dem Zarenpavillon. Der Kaiser, der ganze Hof, die Volksmengen, alle schauten auf sie, auf ihn und den eine Pferdelänge vor ihm reitenden Machotin, als sie sich dem Teufel näherten. So wurde das feste Gatter genannt. Wronski spürte diese von allen Seiten auf ihn gerichteten Blicke, aber er sah nichts als die Ohren und den Hals seiner Stute, die ihm entgegenlaufende Erde, die Kruppe und die weißen Füße Gladiators, die vor ihm rasch den Takt schlugen und immer in derselben Entfernung blieben. Gladiator stieg hoch und ohne zu touchieren schwenkte er den kurzen Schweif und verschwand aus Wronskis Blickfeld. »Bravo«, sagte jemandes Stimme. Im gleichen Augenblick tauchten in Wronskis Blickfeld unmittelbar vor ihm die Bretter des Gatters auf. Ohne die geringste Bewegungsänderung schwang sich die Stute unter ihm in die Höhe. Die Bretter verschwanden, nur hinter ihm pochte etwas. Durch den vorweglaufenden Gladiator in Wallung war die Stute vor dem Gatter zu früh abgesprungen und hatte mit dem Hinterhuf touchiert. Aber ihr Lauf änderte sich nicht, und Wronski, der im Gesicht einen Dreckspritzer abbekommen hatte, erkannte, dass er wieder denselben Abstand von Gladiator hatte. Wieder erblickte er vor sich seine Gruppe, den kurzen Schweif, und wieder die sich nicht entfernenden, rasch sich bewegenden weißen Füße. In demselben Augenblick, als Wronski dachte, jetzt müssten sie Machotin überholen, hatte Frou Frou schon verstanden, was er dachte, drückte ohne jeden Ansporn gehörig auf das Tempo und näherte sich Machotin von der günstigsten Seite, der des Seils. Machotin ließ sie nicht durch. Wronski dachte gerade, sie könnten auch innen überholen. Da wechselte Frou Frou den Galopp und begann eben auf diese Weise zu überholen. Frou Frous vor Schweiß schon dunkler werdende Schulter lag gleich auf mit Gladiators Gruppe. Ein paar Sprünge machten sie nebeneinander. Doch vor dem Hindernis, dem sie sich näherten, setzte Wronski die Zügel ein, um nicht den großen Bogen laufen zu müssen. Und rasch hatte er auf dem Berg Machotin überholt. Er sah sein dreckverspritztes Gesicht vorbeihuschen. Ihm war sogar, als hätte er gelächelt. Wronski hatte Machotin überholt. Doch er spürte ihn gleich hinter sich und hörte unablässig hinter seinem Rücken Gladiators regelmäßigen Hufschlag und die noch vollkommen frischen Atemstöße aus seinen Nüstern. Die nächsten beiden Hindernisse, Graben und Gatter, waren leicht zu überwinden. Doch Wronski hörte Gladiators Schnauben und Springen nun näher. Er trieb die Stute und spürte voll Freude, dass sie leicht den Lauf beschleunigte. Und Gladiators Hufschlag war wieder in der vorigen Entfernung zu hören. Wronski führte das Rennen. Eben das hatte er gewollt und hatte Kord ihm geraten. Und jetzt war er sich des Erfolgs sicher. Seine Erregung, Freude und Zärtlichkeit für Frou Frou wurden immer stärker. Er hätte gerne zurückgeschaut, wagte es aber nicht und suchte sich zu beruhigen und das Pferd nicht zu treiben, um ihm eine Reserve zu lassen, ähnlich der, die, er fühlte es, Gladiator noch hatte. Es blieb noch ein Hindernis, das Schwierigste. Wenn er es vor den anderen überwände, käme er als Erster an. Er sprengte zur irischen Bank. Gemeinsam mit Frou Frou sah er diese Bank schon von Weitem. Und beide gemeinsam, ihn und die Stute, befiel kurz ein Zweifel. Er las den Ohren des Pferdes die Unentschlossenheit ab und hob die Peitsche, spürte aber sofort, dass der Zweifel unbegründet war. Die Stute wusste, was zu tun war. Sie beschleunigte und schwang sich gemessen so exakt, wie es ihm vorschwebte, in die Höhe, und vom Boden abgesprungen überließ sie sich der Schwungkraft, die sie weit über den Graben hinaustrug. Und in demselben Takt, ohne Anstrengung, mit demselben Bein setzte Frou Frou das Rennen fort. »Bravo, Wronski!« Aus einer Gruppe hörte er Stimmen, wie er wusste, Leute aus seinem Regiment und Freunde, die an diesem Hindernis standen. Unverkennbar war Jaschwins Stimme, aber gesehen hatte er ihn nicht. »Oh, meine Wonne«, dachte er über Frou Frou und lauschte, was sich hinter ihm tat. Drüber gesprungen, dachte er, als er hinter sich Gladiators Hufschlag vernahm. Es blieb noch ein letzter Graben, 2 Arschin breit, mit Wasser. Wronski schaute nicht einmal hin. Doch da er mit Vorsprung als Erster einlaufen wollte, begann er kreisförmig mit den Zügeln zu arbeiten, hob und senkte den Kopf des Pferdes im Takt der Sprünge. Er spürte, dass die Stute ihre letzten Reserven einsetzte. Nicht nur Hals und Schultern waren nass, sondern an Rist, Kopf und den spitzen Ohren trat der Schweiß in Tropfen hervor, und sie schnaufte heftig und kurz.
aber er wusste, diese Reserve wäre für die verbleibenden 200 Saschen mehr als genug. Nur weil er sich der Erde näher fühlte und an der besonderen Weichheit der Bewegung erkannte Wronski, wie sehr seine Stute noch an Tempo gewonnen hatte. Den Wassergraben überflog sie, als bemerkte sie ihn nicht. Sie überflog ihn wie ein Vogel. Doch im selben Augenblick spürte Wronski zu seinem Entsetzen, dass er nicht mit der Bewegung des Pferdes gegangen war und, er begriff gar nicht wie, eine falsche, unverzeihliche Bewegung machte und in den Sattel fiel. Plötzlich veränderte sich seine Haltung und er begriff, dass etwas Entsetzliches geschehen war. Er konnte sich noch nicht klar werden darüber, was geschehen war. Da huschten neben ihm schon die weißen Füße des Fuchshengstes und Machotin zog in raschem Lauf vorbei. Wronski berührte mit einem Bein den Boden und die Stute sackte auf dieses Bein. Er konnte gerade noch das Bein freimachen, da fiel sie auf die Seite, schwer röchelnd, und unternahm, um aufzustehen, vergebliche Bemühungen mit ihrem dünnen, schweißnassen Hals. Sie zuckte vor seinen Füßen auf der Erde wie ein angeschossener Vogel. Die ungeschickte Bewegung Wronskis hatte ihr das Rückgrat gebrochen. Doch das begriff er viel später. Jetzt sah er nur, dass Machotin sich rasch entfernte. Er aber stand schwankend, allein, auf der morastigen, unbeweglichen Erde. Und vor ihm, schwer schnaufend, lag Fru Fru. Und den Kopf zu ihm gebogen, schaute sie ihn an mit ihrem hinreißenden Auge. Noch immer nicht begreifend, was geschehen war, zerrte Wronski die Stute am Zügel. Erneut wand sie sich wie ein Fischlein. Die Sattelflügel krachten, sie zog die Vorderbeine an. Doch da ihr die Kraft fehlte, die Hinterhand zu heben, begann gleich wieder das Geflatter, und sie fiel erneut auf die Seite. Das Gesicht verzerrt vor Leidenschaft, bleich und mit zitterndem Unterkiefer, stieß Wronski ihr den Absatz in den Bauch und zerrte erneut an den Zügeln. Aber sie bewegte sich nicht, und die Nase gegen die Erde gedrückt, schaute sie nur ihren Herrn an mit ihrem sprechenden Blick.
»Ah!«
brüllte Wronski und griff sich an den Kopf.
»Ah! Was habe ich getan?« schrie er. »Das Rennen verloren! Und aus eigener Schuld! Schmachvoll! Unverzeihlich! Und dieses unglückliche, liebe, zugrunde gerichtete Pferd! Ah! Was habe ich getan?«
Leute kamen gelaufen, Arzt und Feldscher, Offiziere seines Regiments. Zu seinem Unglück spürte er, dass er heil war und unversehrt. Die Stute hatte sich das Rückgrat gebrochen, und es wurde beschlossen, sie zu erschießen.
Se déchire se rejoignent enfin. Rien n'a d'importance sinon que tu es loin et que cette nuit de toi je ne sais.
Cinnamon. Hey, my little honeybee, honeybee, you summer day.
Your name's not down, you're not coming in. 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 Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. 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 Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Time's not down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Tonight, you're not on the list. Your name's not Dan, you're not coming in. Your name's not Dan, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Time's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Listen, mate, I've told you once, I've told you twice, you're not on the list, all right?
Or you might lose your seat.
Bus rider. Leave the house at 6 o'clock to be on time. Leave the wife and kids at home to make a dime.
Check for mail in your slot. You won't get your check if you don't punch the clock.
Bus rider. A toupee, cause you're losing your hair.
Doesn't matter what you do, you've nothing to lose. I'm so awful goddamn glad I'm not in your shoes.
Bus rider.
Bus ride.
Frankfurt und Frankfurt, rotes Milieu, wo an jeder Ecke ein Kochsticker steht. Hans werden mehr und internationaler, Kurden, Türken, Jukos und Albaner, Schlampen, Import, Polen und Latina. Hauptsache Frischfleisch, fleißig und verdient was. Geld ist das an, was die Zuhälter denken. Und Frauen nach Auswahl wie im Hugh Hefner Menschen. Steine ticken schnell, Geld, Spiel und Jackpot. Der Marok die Crackbox vor dem Sexshop. Frankfurt ist ne Dreckstadt, genauso wie Offenbach. Guck, wo du bleibst, hier im Drecksloch. Rechtsanwälte, Ärzte, Richter kommen nach Feierabend für ein Fick her. Junkies, Fixer, Spritzen vor Ort sind krank und werden gejagt vom Ordnungsamt. Taunus, Kaiserstraße, rotes Milieu. Saunaclubs, Thai-Massagen, im rotes Milieu. Münchener, Moselstraße, rotes Milieu. Pimpern, Buchsen, Saufen, im rotes Milieu. Breite Gasse, Konsti, rotes Milieu. Scheine machen, Blockendien, im rotes Milieu. Helles Oase, rotes Milieu. Wellness, Schnappen, Blasen, im rotes Milieu.
Das ist Zuhälter-Rap, du Fotze. Ich hab schon Tijara gemacht, als Mann auch Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo Tochter. Also Hala at your boy, ich hab die Ballermänner moin. Meine allerbesten Freunde heißen Walter, Tech und Colt. Das ist der Typ, der das J-Jo mit Backpulver steckt. Ich steck die Polen in den Kofferraum zum Subwoofer-Set und dann ab über die Grenze. Sie arbeitet für mich, ich kauf von den Tagesumsätzen. Steht 2-3 Platinum-Ketten, komme zur Party-Location. Vercheckt da paar Kilo Päckchen, doch das läuft unter der Hand wie Marionetten. Nutte, guck, wie ich mit Gängernführern häng. Und bei deutschen Rappern ist ein Stock im Arsch, als wir ihr Keller überschwemmt. Ich tick mit Haftbefehl und Farid an Ghetto-Bewohnerpulver. Yeah. Testosteron am Brunnen, jetzt sogar schon am Bohnen. Klau dein MP3 und wenn du dich wehren willst, dann nehm ich Skalpelle, mit denen ich deinen Skalp elegant von deinem Skalp
elle. Kaiserstraße, rotes Milieu. Saunaclubs, Thai-Massagen, im rotes Milieu. Münchener, Moselstraße, rotes Milieu. Pimpern, Buchsen, Saufen, im rotes Milieu. Breite Gasse, Konsti, rotes Milieu. Scheine machen, Blockendien, im rotes Milieu. Helles Oase, rotes Milieu. Wellness, Schnappen, Blasen, im rotes Milieu.
Siehst du den Entlassungsschein, Gangster zu sein? Ist einfacher als Gangster zu sein. Bremse nicht, weil mich wieder die Cops jagen. Autobahn, ich schalte das Tempo wie Rotznasen. Du fragst, weshalb man dich nachts im Blaulicht mit Waffen ausknipst und alles aus ist. Hasch und Rauschgift, mit 14 stehen Bitches auf Araber mit Pferdeschwanz wie Zirkusartisten. Colin Fernandes mit Kokslieferanten, denn die an die ich Kokslieferanten und holten Beamte. Ich habe das Koks dabei und bin im Jaguar wie Antilopenfleisch. Ah, der Bulle kommt, das Milieu wird durchsucht, weil der Inspektor ist wie französisches Blut. Die Kö hat das Fluss, schöne Bräute und Sekt, denn Düsseldorfer Kokain ist teurer als Sex.
Taunus, Kaiserstraße, rotes Milieu. Saunaclubs, Thai-Massagen, im rotes Milieu. Münchener, Moselstraße, rotes Milieu. Pimpern, Buchsen, Saufen, im rotes Milieu. Breite Gasse, Konsti, rotes Milieu. Scheine machen, Blockendien, im rotes Milieu. Helles Oase, rotes Milieu. Wellness, Schnappen, Blasen, im rotes Milieu.